Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Ja, herzlich willkommen, liebe FreeFM-Hörer, zur 71. Ausgabe der Reihe Die beste Droge der Stadt, unsere Plattformserie mit Menschen, die am Theater Ulm auf und hinter der Bühne agieren und heute sogar einer, der öfters mal unter der Bühne sitzt. Am Mikrofon für FreeFM in den kommenden 60 Minuten ist Rainer Markus Walter und wir haben zwei Gäste im Studio. Da ist besagter Mann, der gerne mal unter der Bühne weilt und zwar im Orchestergraben. Ich freue mich sehr, dich mal im Tageslicht zu sehen, Tobias Regle, Bassposaunist beim Philharmonischen Orchester der Stadt Ulm. Herzlich willkommen. Grüß dich.
Hallo.
An seiner Seite eine bezaubernde Dame, die auch in einem Donauland geboren ist, und zwar in jenem, das das kleinste Stück des Stroms von allen 10 Ländern gehört, nämlich genau 570 Meter. Ob sie wohl deswegen nach Ulm gekommen ist, um ein bisschen länger an der Donau entlang wandern zu können, wir wissen es nicht. Wir werden es sie auf jeden Fall fragen. Und auch möchten wir von ihr wissen, ob Pippi Langstrumpf auch in Moldawien kleine Mädchen begeistert. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im FreeFM-Studio Alexandra Ostapenko. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Sehr richtig, ja.
Gut,
danke,
super.
Hallo.
Alexandra, du bist in einem Land geboren, das seit kurz nach deiner Geburt eine sehr wechselhafte Geschichte begleitet, die Loslösung von Russland, die Abspaltung des an der ukrainischen Grenze liegenden Streifens Transnistrien,
genau,
in dem auch deine Geburtsstadt Tiraspol liegt. Das
genau.
Begleitest du das aus der Ferne oder interessiert dich das heute gar nicht mehr, was deinem ehemaligen Heimatland passiert oder in der Heimat?
Ich habe seit meiner Ausreise aus Moldawien mich so mit der Gegenwart beschäftigen müssen. Wir sind, meine Familie und ich sind als Asylanten damals nach Deutschland gekommen und sind dann, ja, mussten sehr oft die Länder wechseln auch. Also in Deutschland hat es dann nicht sein sollen beim ersten Mal und sind dann 2 Jahre später nach Frankreich, haben dort unser Glück versucht, dann waren wir in der Schweiz, dann sind wir wieder zurück nach Deutschland, da waren auch schon 4 Jahre dazwischen oder so. Und deswegen war die Gegenwart immer prägsamer und stärker im Vordergrund als Moldawien. Moldawien ist für mich Kindheit. Verbunden mit sehr, sehr schönen Erinnerungen, gleichzeitig aber auch mit sehr schlimmen Erinnerungen, weil wir damals, als wir ausgereist sind, vom Bürgerkrieg auch geflohen sind. Und das war natürlich auch, irgendwo auch ein traumatisches Erlebnis.
Mhm. So, also. Reden wir nachher auf jeden Fall noch ein bisschen drüber, wenn du möchtest.
Ja, gerne.
Dann nehmen wir uns sicher auch gleich nochmals Zeit, dass dann, ein bisschen von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Interessant, was du gerade erzählt hast, weil das habe ich natürlich in keiner Biografie gefunden, dass du erstmal eine längere Reise durch Europa hinter dich gebracht hast.
Genau.
Spannend. Mit im Studio ist auch der Tobias Regle. Eines verbindet euch aktuell, ihr seid beide mit dem Käfig voller Narren zugange. Etwas, was uns schon in der 3. Folge hier begleitet. Habt ihr euch bisher irgendwie schon mal wahrgenommen oder geht das in der Größe des Ensembles unter?
Also ich sehe die Alex tatsächlich eigentlich nur beim Applaus, wenn das Stück eigentlich zu Ende ist. Genau, weil dann stehen wir auch auf als Orchester, wenn der Dirigent uns aufstehen lässt, wenn wir gut gespielt haben.
Wenn er gut gespielt hat.
Ja, genau. Sonst eigentlich auch. Und dann können wir auch mal einen Blick auf die Bühne nehmen. Genau. Und sonst tatsächlich hört man sich nur akustisch. Also ich höre die Alex singen.
Ja.
Und sonst.
Ihr kennt euch jetzt aber auch noch nicht näher oder so. Das ist das heute mal so.
Ne, wir sind fast Nachbarn eigentlich.
Wir sind fast Nachbarn, genau.
Das ist ja nett.
Und wir kennen uns schon durchaus von früher auch so.
Ja, dann.
Aber das erste Mal jetzt zusammen.
Genau, die
quasi
erste Produktion zusammen.
Auf und unter der Bühne.
Auf und unter. Okay, ja, also bevor wir jetzt gleich richtig loslegen, würde ich sagen, wie immer noch ganz kurz ein Stück Musik und dann möchte ich mich gerne mit der Alexandra ein wenig unterhalten. Bei uns im FreeFM-Studio sind heute wie alle vier Wochen zwei Menschen, die am Theater arbeiten. Der Musiker und die Schauspielerin. Wie bei uns natürlich heißt es Ladies First. Und deswegen wenden wir uns jetzt der gebürtigen moldawischen Schauspielerin Alexandra Ostapenko zu. Wie lange hast du eigentlich in Moldawien jetzt gelebt? Wir haben gerade ganz kurz schon drüber gesprochen, beziehungsweise konkreterweise heißt es ja Republik Moldau inzwischen. Und inwieweit erinnerst du dich an dein Heimatland?
Also ich habe dort sechseinhalb Jahre gelebt. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, als ich nach Deutschland kam. Und inwieweit erinnere ich mich daran? Naja, es ist, also ich erinnere mich sehr, sehr gut an die Orte, wo ich viel Zeit verbracht habe. Und das war natürlich die Wohnung meiner Großeltern. Das ist sehr üblich, dass man in osteuropäischen Ländern bei den Großeltern wohnt. Ne? Also, dass die Eltern bei ihren Eltern wohnen, dass man als Familie zusammen wohnt. Ich erinnere mich immer an sehr, sehr viele Menschen, die um mich herum waren und sich sehr liebevoll um mich gekümmert haben. Vor allem, als meine Eltern dann nach Deutschland ausgewandert sind, weil sie zuerst gegangen sind. Also ich kam dann 8 Monate später nach.
Ah ja, okay.
Genau. Das war mit Kind zu riskant. Die wussten nicht genau, was sie erwartet. Und so. Und deswegen kam ich. Das war nicht geplant, dass ich so lange alleine bin. Ja. Aber es wurden dann eben doch 8 Monate daraus. Und es waren aber auch trotzdem, muss ich sagen, wie gesagt, sehr viele Menschen um mich herum, die sich super toll gekümmert haben. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut an die Datscha zum Beispiel. Das ist auch so ein zauberhafter Ort gewesen, an dem ich mehrere Monate im Sommer verbracht habe mit meinen Großeltern, wo ich Schwimmen, Fahrradfahren gelernt habe. Und also es waren wirklich so Tage der Kindheit, die möchte ich nicht missen. Und das verbinde ich damit. Hm. So. Ja, also eigentlich sehr positiv.
Ich wollte gerade sagen, ja. Das klingt eigentlich sehr, sehr, sehr angenehm.
Ja.
Du warst dann tatsächlich 8 Monate von deinen Eltern getrennt. Das war wahrscheinlich irgendwie schon auch ziemlich schlimm, oder?
Also das war
so
auch
für ein Kind stelle ich mir das, kommen die denn auch, holen die mich denn auch wirklich oder darf ich da wirklich
hinterher? Genau, also mir wurde natürlich von meinen Großeltern und von Tanten und Onkels und alle, die da waren, ständig versichert. Also eigentlich jeden Tag haben wir darüber geredet, bald wirst du dort sein, bald bist du bei den Eltern und dann erwartet dich ein Land, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Also Deutschland war für uns immer so, also das ist ein Zauberland gewesen in meiner Vorstellung. Mhm. So. Und dann darfst du alles haben, was du willst und so. Und also es war wirklich verrückt. Mhm. Dann auch die Ernüchterung, als man kam, so, ach so, ist ja ein Land wie bei uns eigentlich auch.
Die Dächer sind nicht aus super groß.
Genau, ja. Aber natürlich, wenn, also die schlimmsten Momente waren, wenn man Briefe bekommen hat mit Fotos, da hast du dann gemerkt, oh, sind jetzt aber doch schon wieder irgendwie 2-3 Monate vergangen. Und als Kind hat man ja auch eigentlich diese Zeitrechnung nicht. Das hörst du dann, dass die Großeltern sagen, so, jetzt sind sie wieder irgendwie und noch länger weg und noch länger und es passiert nichts. Und aber als Kind ist es in dem Moment eben am schlimmsten, glaube ich, wenn du sie eben siehst und auf dem Foto und merkst, du kannst sie nicht berühren, du kannst sie nicht umarmen, du kannst nicht mit ihnen abends reden und erzählen, wie der Tag war oder solche Sachen. Und an Silvester haben sie angerufen, da musste mein Papa sehr weinen, das war sehr schlimm für mich. So.
Das glaube ich dir aufs Wort. Und dann durftest du aber tatsächlich irgendwann nachkommen?
Und dann durfte ich nachkommen, genau.
Und du bist dann erstmal nach Deutschland gekommen? Das war die erste Station, oder?
Genau, das war die erste Station. Ich bin damals, meine Eltern waren zu der Zeit schon in Ulm.
Ach so, okay.
Ja, genau, mussten dann aber, weil es eben diese Asylauffanglager gab, die suchen sich quasi aus, wohin man dann später geht. Also die entscheiden das. Du sagst nicht selber so, ich würde jetzt gerne mal, keine Ahnung, nach Berlin ziehen oder nach Hamburg. Das kannst du gar nicht entscheiden. Je nachdem, wo Platz ist eben. Hm. Und meine Eltern waren eben zuerst in Ulm und sind dann aber, als ich nach Deutschland kam, in Ehningen gelandet, bei Reutlingen. Und das war dann meine erste Station auch. Dort bin ich auch eingeschult worden.
Hm. Du hattest vorher im Opening kurz erzählt, dass es deutlich, dass es einige Länder waren, alles in allem, wo die, ich sage jetzt mal, die Odyssee eigentlich im Prinzip ja irgendwie auf eine gewisse Art und Weise kam. Die wollen wir jetzt auch gar nicht vertiefen, weil deswegen sind wir ja heute gar nicht hier. Ja. Aber letztendlich seid ihr dann in diesem Ehningen?
In Ehningen, ja.
Gelandet, da bist du dann quasi auch irgendwie dann zur Schule gegangen.
Genau.
Okay.
Und das 2,5 Jahre.
Okay.
Und dann mussten wir wieder weiter.
Dann musstet ihr wieder weiter.
Genau. Nächste Station war dann Frankreich.
Okay.
Ja.
Wie war das für dich mit der Sprache da? So, jetzt erst Deutsch, das konntest du nicht,
nicht
oder
natürlich hast du nicht, gelernt? Nein, genau. Ich bin eingeschult worden und wusste nur, ich heiße Alexandra und ja und nein. Also das war das Einzige. Okay. Und das war sehr schlimm am Anfang, weil ich natürlich die Kinder nicht verstanden habe und die mit mir spielen wollten, sich mit mir unterhalten wollten und ich habe ja nicht sagen können, außer ich heiße so und so und ja und nein. Und meine Mutter sagt, sie erinnert sich sehr gut an die ersten paar Monate, wo ich eben abends immer nach Hause kam und geweint habe, gesagt, und auch die Kinder im Hof verstehen mich nicht und wie lange geht das denn so weiter und so. Und irgendwann hat sie gesagt, gab es einen Punkt und es war ein halbes Jahr später oder so, da habe ich einfach irgendwie auf einmal angefangen zu sprechen. Mhm. Also da hat sich dann über die letzten Monate dann wahrscheinlich einfach vieles abgespeichert, ja. Natürlich, Kinder sind ja, die lassen einen ja dann nicht in Ruhe, wenn du sagst, ich kann es nicht, sondern die üben dann mit dir und es ist ein ganz toller Prozess gewesen, weil die haben, das war so ihr kleines Projekt mit mir und ich habe irgendwann gesprochen. So.
Ist aber eigentlich wunderschön, was du da gerade erzählst.
Ja, total.
Muss ich jetzt echt sagen, also straft viele unkenrufe Lügen. Ja, ganz klar. Okay, will ich jetzt gar nicht weitermachen. In deiner Vita steht, dass du eine Ausbildung zur Tänzerin begonnen hast irgendwann.
Ja.
War das dann da als Kind, bist du da dann im Schulhof oder im Hinterhof oder im Wohnzimmer, hast du da angefangen zu tanzen oder irgendwo im Fernsehen eine Tänzerin gesehen oder was, wo hat es da Klick gemacht?
Das ging alles los bei meinen Großeltern eigentlich, da wo ich eben aufgewachsen bin und meine Oma hat mich sehr, sehr stark geprägt, was Theater an sich angeht und Oper und Ballett und all das. Also ich habe mich sehr früh dafür interessiert, war dann auch als Kind mit 4, 5 Jahren im Kinderballett, das war jetzt aber nicht das, wo ich so gesagt habe, okay, da jetzt, ich glaube, ich muss jetzt Tänzerin werden. Ich habe eigentlich immer gedacht, ich werde Sängerin, so wie meine Oma, das war immer mein großes Vorbild. Ah,
die Oma war Sängerin?
Ist immer noch, genau. Ja, und unterrichtet auch Gesang.
Oh, schön, okay.
Ja, und aber der Tanz, der kam irgendwie immer, ja, könnte man fast sagen, von alleine zu mir zurück. Also ich war dann, als wir zum zweiten Mal in Deutschland waren und eben auch in Ulm gelandet sind, dann so nach 15 Jahren hin und her bin ich in einem Ballettstudio gelandet, weil meine Mutter dort die Klavierbegleitung für den Ballettunterricht gemacht hat. Und mich hat dann die Lehrerin angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, mal so einen Hobbykurs zu machen. Und den habe ich dann gemacht. Und das fand sie dann so gut, dass sie gesagt hat, möchtest du nicht in die Klasse kommen, die dann auch Prüfungen ablegen und die dann wirklich das als Ausbildung anstreben. Und ich war damals 13 und habe gedacht, ja, ich möchte schon und das wäre ganz toll, aber ich glaube, ich bin zu alt. So.
Okay.
Und dann hat sie gesagt, nee, lass das mal meine Sorge sein. Und dann habe ich angefangen und habe das dann 7 Jahre gemacht und musste dann aber leider auch aufhören, weil ich Probleme mit meinen Gelenken bekommen habe. Das war eigentlich der Grund. Ja.
Das war dann auf das wollte ich jetzt nämlich raus, warum? Ja. Aber in dem Fall hat der Körper ein Wort mitgesprochen.
Der Körper hat dann irgendwann gesagt, nee.
Nee, du, lass das mal gut sein. Und dann hast du letztendlich gedacht, Mensch, irgendwas muss ich ja machen und hast in Augsburg Romanistik und Germanistik studiert.
Das stimmt.
War da denn schon ein Schauspielstudium in Planung? War das schon so im Hinterkopf?
Ja, das
Weil das sind ja zwei so klassische Fächer, die jetzt schon so viele Schauspieler, die genau das studiert haben.
Ich weiß, das ist in der Tat so, ja. Das war tatsächlich schon, also Schauspiel stand eigentlich schon längst im Vordergrund. Das Studium in Augsburg war eher eine kleine Reise mal weg vom Schauspiel. Ich bin zu dem Zeitpunkt schon ein Jahr Vorsprechen gewesen, ich glaube an 6 oder 7 Schauspielschulen und es hat nicht sollen sein, es hat nicht geklappt zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann gedacht, ich muss jetzt nochmal was anderes machen und ich muss mich auch prüfen, inwiefern ich das wirklich will und inwiefern es noch was anderes gibt, was ich kann. Und dadurch, dass ich ja viel rumgekommen bin mit meiner Familie, waren Sprachen immer ein großes Thema und eine große Hingabe dazu habe ich sowieso. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann mache ich das, was mich jetzt interessiert. Aber das Schauspiel, das hat mich nicht losgelassen. Also das hat mir sehr gefehlt und ich bin dann wieder vorsprechen gegangen und irgendwann hat es dann geklappt.
Und du bist dann tatsächlich auch noch weiter im Norden gelandet, nämlich in Oldenburg hast du auch mal gespielt, habe ich gelesen. Hast du ein wenig Nordsee-Flair auch mitgenommen? Strandkörbe, Ebbe, Flut, Fischbrötchen und all sowas. Jadebusen ist ja gerade mal 20 Minuten weg davon.
Ja.
Noch ein bisschen Nordsee mitgenommen?
Tatsächlich nicht, es gab keine Zeit.
Es gab tatsächlich ich hatte es befürchtet.
Ja, und zwar auch aus dem Grund, ich habe zwei Sachen in Oldenburg gemacht, zwei Stücke. Und das erste Stück, was ich gemacht habe, da war ich im dritten Jahr meines Studiums in Hannover. Das heißt, ich bin manchmal abends nach Oldenburg zu den Proben gefahren und am selben Tag wieder zurück, um am nächsten Morgen für meine ZAV-Monologe zu proben. Das sind die Monologe, mit denen man dann die Prüfung im Schauspiel macht. Ja. Und deswegen war dann, und dann wieder zurück, um dann wieder am Abend.
Hat sich was mit Nordsee, ne?
Mal ein Fischbrötchen, das habe ich mal gemacht.
Ja, immerhin.
Aber, und die Stadt habe ich auch sehr gemocht und so da die Mittagspause verbracht, aber mehr Zeit war nicht. So.
Die Plattform auf FreeFM, heute wieder mit einer neuen Ausgabe, die beste Droge der Stadt. Wir sind im Gespräch mit der Alexandra. Sie ist seit der Spielzeit 2017, 2018 am Theater Ulm. Aktuell bezaubert sie als frisch verliebte Anne in La Cage à Folle, das Publikum im Saal und natürlich ihre Mitspieler auf der Bühne. Ihr spielt das Musical jetzt schon eine ganze Weile. Macht's immer noch Spaß oder wird's langsam Zeit für ein neues Stück?
Nein, das macht immer noch sehr viel Spaß. Wir haben, glaube ich, jetzt die vierte Vorstellung auch erst gespielt.
Echt erst die vierte?
Ja, ja, es ist noch gar nicht so. Also es kommt jetzt erst so richtig in Fahrt und wir probieren uns aus und versuchen es besser zu machen.
Vier sind ja noch vollkommen in Ordnung.
Und insofern, wir sind noch am Anfang.
So.
Genau, ja, dann mal gucken. Ja.
Gab es da eine besondere Herausforderung an dieser Rolle? Hast du denn schon öfters Musical-Rollen gespielt?
Tatsächlich nicht. Also ich habe mal einen Gesangsabend gemacht, aber das war was komplett anderes. Das war für mich auch tatsächlich die Herausforderung, dass ich singen und tanzen musste und beides gleich gut und miteinander gut rübergebracht sein sollte. Und deswegen, das war für mich schon, da habe ich dann einen sehr, sehr großen Ehrgeiz geweckt, weil ich natürlich auch beides sehr mag und beides auch leidenschaftlich auch früher ja gemacht habe. Tanz ja sowieso und Gesang begleitet mich auch immer. Und deswegen war ich da sehr streng mit mir und das war immer die Herausforderung, zu sagen, so und heute machst du es noch besser und noch besser und noch besser.
Mhm. Ja. Du hattest vorher kurz angeschnitten, warum du aufgehört hast zu tanzen. Du hast aber nichts mitgenommen aus dieser Zeit. Das heißt, wenn du dich heute bewegst...
Doch, tatsächlich eine kaputte Schulter.
Ah, ja. Teufel aber auch. Ne?
Ja, ja. Also
die zerrt dann ab und zu.
Ja, ganz schön. Mhm. Also es kann mit Training kann man das alles ausbügeln, aber der Arzt meinte, das sind dann so die Folgen von Extremsport oder eben Tanz. Das ist halt so. Mhm. Irgendwas... Mhm. Das nimmt man mit, ja.
Sind, ja genau, die Sportler und die Balletttänzer und ja, das. Ihr spielt das Musical, jetzt habe ich es nämlich gerade mir aufgeschrieben, jetzt hätte ich eigentlich fast drauf kommen, noch 13 Mal bis ins kommende Jahr hinein. Ich schätze jetzt aber mal, dass mit diesem Stück alleine nicht getan ist. Was hält die Saison denn sonst noch an Herausforderungen für dich bereit? Kannst du schon ein bisschen in die Ferne blicken? Du hast vorher im Vorgespräch kurz erzählt, du bist Mutter geworden.
Genau.
Schon ein bisschen her, trotzdem herzlichen Glückwunsch,
danke.
Das ist ja was Wunderbares.
Ja.
Wird das einen Einfluss nehmen oder was steht an?
Einfluss inwiefern?
Ja, du willst ein bisschen kürzer treten jetzt erstmal.
Also tatsächlich ist für mich diese Spielzeit, trete ich glaube ich auch tatsächlich kürzer. Das hat aber, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt was mit meiner Tochter zu tun hat oder ob es einfach so disponiert war für mich. Also ob man mich in anderen Produktionen, glaube ich, einfach gar nicht gebraucht hätte. Deswegen mache ich diese Spielzeit nur drei Stücke. Ich bin aber sehr glücklich damit.
Du bist zu wertvoll, man will dich schonen.
Vielleicht. Das wird sich dann nächste Spielzeit zeigen, ob sich das einlöst. Nein, ich bin ganz froh, dass ich so zwischendrin immer wieder mal ein bisschen Zeit habe, um eben mit meinem Kind auch die Zeit zu verbringen. Und das ist ja jetzt auch ein besonderes Alter. Es lernt jeden Tag so viel dazu und das will ich nicht verpassen. Aber natürlich freue ich mich. Das nächste, was ich mache, ist Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch. Und da freue ich mich sehr. Was die Rolle sein wird, welche Rolle sie da für mich bereithalten, das weiß ich noch nicht.
Überraschung.
Aber ich freue mich aufs Konzept und aufs Stück und das ist eigentlich so mein Highlight, diese Spielzeit. Danach kommt noch was Schönes, am Ende der Spielzeit ein Jugendstück, die Tiefseequalle. Das ist, glaube ich, auch ganz schön so. Mhm. Aber so Biedermann und die Brandstifter, da bin ich mal gespannt, was wir daraus machen.
Die Qualle, da hatte ich neulich schon drüber gesprochen mit einer Kollegin. Kinderstück, ne?
Ja.
Eigentlich, oder Jugendstück. Genau. Du hast ja auch mal, was war es jetzt?
Pippi Langstrumpf.
Pippi Langstrumpf, genau, genau. Großartig. Kennt man hast du Pippi Langstrumpf gekannt als Kind?
Natürlich.
Ist das was man auch in Moldawien kennt?
Natürlich, aber es ist, also bei uns war es tatsächlich so, wie mit vielen anderen Märchen und Kindergeschichten, es gab immer eine russische Version.
Mhm.
Also die deutsche...
Pippi Lambrutschka.
Nein, sie heißt auch tatsächlich, Pippi Dlinny Chulok, so heißt das bei uns. Aber und Langstrumpf
das
übersetzt.
Heißt dann okay.
Genau. Und aber die Filme waren eben in russischer Version. Also das, ich habe die wir hier kennen in Deutschland, die habe ich glaube erst als Erwachsene gesehen zum ersten Mal. Ja.
Okay. Ja, schön. Es geht auf Weihnachten zu. Wo wirst du Weihnachten verbringen? Natürlich mit deiner Familie, in Ulm.
In Ulm,
gibt es da irgendwas Moldawisches, weihnachtsbrauchtechnisches, was ihr mitgenommen habt, was es bis heute noch gibt bei euch in der Familie?
Na, bei uns, wir sind ja russisch-orthodox. Das heißt, bei uns wird Weihnachten erst im Januar gefeiert.
Ah, okay, ja, alles klar.
Und das Moldawische dieses Jahr, am 24. wird aber sein, dass meine Oma aus Moldawien kommt.
Oh, das ist doch schön.
Und mit Sicherheit auch was Moldawisches kochen wird. Und da freue ich mich sehr drauf.
Mhm. Ja. Was ist typisch Moldawisch?
Typisch Moldawisch sind Placinde zum Beispiel. Das sind so große, so handflächengroße gefüllte Teigtaschen mit Kraut und Kartoffeln. Und also das
also was
ist
Deftiges.
So was Deftiges, ja.
Ja. So, ja. Passt zu Weihnachten irgendwie. Ne?
Ja,
so.
Ja, und schön. Warm, genau.
Es ist, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin deinem Charme erlegen und vor allem auch deine Geschichte. Und ich möchte dich an dieser Stelle, bevor wir jetzt dann auch rausgehen, herzlich einladen. Ich würde dich sehr gerne mal in einer Plattform außerhalb des Theaters
sehr gerne.
Als Gesprächspartnerin haben und mit dir dieses Thema auch rund um die Flucht von euch und aber sicherlich auch mit einem schönen Blick auf Moldawien mal einladen. Das kann ich dann hoffentlich irgendwann im Sommer mal oder im Frühjahr mal einlösen.
Sehr gerne.
So, ja, also moldawisches Essen gibt es bei euch.
Mhm.
Dann entlasse ich dich jetzt aus dieser Runde, damit wir jetzt nachher mit dem Tobias reden können. Und davor machen wir nochmal ein bisschen Musik.
Alles klar.
Ihr hört die Plattform auf Radio Free FM. Eigentlich wollte ich das Stück jetzt ansagen, was auch gerade so schön reingepasst hat. Das tue ich jetzt hinterher. Dennis Legree ist nämlich auch jemand, mit dem wir hier im Radio schon immer wieder auch zu tun hatten seit Jahren und interessanterweise auch zusammen mit dem Peter Musebring, PMFM. Und der hat gestern Abend bei Voice Senior teilgenommen und ist jetzt ins Finale gekommen. Und 2012 hatten wir nämlich auch hier im Studio und da war auch unten am Donaufest mit dabei und hat gesungen. Fand ich jetzt einen schönen Anlass drum, habe ich dieses Lied heute gespielt. So, wir gehen in die zweite Runde. Zuletzt haben wir mit Alexandra Ostapenko gesprochen. Jetzt wenden wir uns dem zweiten Studiogast zu. Das ist der Tobias Regle, den ich fälschlicherweise in meinem Programm als Regele angekündigt habe. Er ist Bassposaunist im Philharmonischen Orchester der Stadt Ulm, verbringt seine Auftritte also größtenteils nicht sichtbar für das Publikum, aber zumindest in der großen Gesellschaft eines großen ganzen Orchesters. Nochmals herzlich willkommen, Tobias. Tobias, wie viele Leute sitzen da eigentlich im Orchestergraben? Wie groß ist denn eigentlich unser philharmonisches Orchester?
Also es kommt so ein bisschen auf die Produktion an. Wir sind 56 Planstellen, sagt man da im Orchester, in Ulm. Und je nach Programm, jetzt bei Lacage zum Beispiel, sind wir ein bisschen reduziert, sind es vielleicht so schätzungsweise 40, würde ich tippen. Das
ist immer noch eine Menge. Das ist
immer noch eine Menge, genau. Es sind aber 4 Saxophone zum Beispiel dabei, weil die Musik oder die Partitur das fordert. Und bei symphonischen Konzerten, so im CCU, die wir 5-mal im Jahr spielen, sind dann noch ein paar Verstärkungen dabei. Da sind wir dann auch schon mal so an die 70 Leute.
Okay, also großes Orchester. Sag mal, ist das aber nicht komisch, wenn man Musik macht und das Publikum darf einen dabei nicht zuschauen? Eigentlich sind Musiker doch auch Bühnenmenschen, oder nicht?
Nein, also wenn wir jetzt im Graben spielen, meinst du?
Ja.
Ja, wenn man das zum ersten Mal erlebt, ist es, glaube ich, schon ein seltsames Gefühl, wenn man da so in 2 Meter Tiefe sitzt und die Bühne so über einem schwebt und das Publikum ist nur zu hören. Aber ich mache es jetzt auch schon einige Jahre und dann ist es eigentlich auch ganz angenehm. Da unten hat man ein bisschen seine Ruhe.
Guckt dir nicht jeder zu, ja, kannst du auch mal in der Nase popeln.
Ja, man kann sich einfach zurücklehnen auch mal.
Nein,
oder so.
Sorry.
Ja, ist es aber wirklich... man ist da trotzdem Teil des Ganzen und ich sehe mich immer so als ein Zahnrädchen von so einem Gesamtwerk, was auch irgendwie seinen Teil dazu beiträgt. Ja, aber es ist dann auch schön, ab und zu auf der Bühne mal zu sein bei einem Konzert. Und den,
das seid ihr ja dann doch auch immer wieder.
Ja, auch, ja.
Es ist natürlich eine Entscheidung, die im Normalfall sehr früh fällt, ob es denn der Rock'n'Roll ist oder die Klassik, der Konzertsaal oder die Rockarena wird. Wie war das denn bei dir, Tobias? Du bist ja in einer Kleinstadt südwestlich von Freiburg geboren, nämlich Neuenburg am Rhein.
Ja, das ist leider nicht ganz richtig.
Ist nicht richtig?
Nee, es ist zwar im Schwarzwald, aber im Nordschwarzwald bei Pforzheim, Neuenbürg.
Also da hat sich was, genau, da hat jemand die Ü-Tüpfelchen gekürzt. Das ist ja gemein. Da kann ich mit dir jetzt gar nicht über die Staatsgrenzen reden. Ich habe nämlich rausgekriegt, dass dieses Neuenburg nämlich tatsächlich so in einem Dreiländereck liegt. Nee, aber dann lassen wir das. Also zu weiter oben.
Weiter oben ist die Staatsgrenze zwischen Baden und Württemberg.
Wenn man die noch. Die ist ja auch nicht unrelevant zwischen Gelbfüßler und.
Genau, aber die ist ja inzwischen sehr fließend.
Gut, genau, aber jetzt um die Geschichte rum. Ich habe gefragt, wie war es bei dir? Hast du keine Popmusik gehört als junger Kerl oder Rockmusik oder so? Oder wie kam bei dir so diese Entscheidung, in eine andere Musikrichtung zu gehen?
Na, tatsächlich habe ich viel Blechbläsermusik schon früh gehört, weil mein Vater Trompete spielt. Im Posaunenchor immer gespielt hat und ich dann da das immer gehört habe und auch da mit 10 Jahren dann Trompete angefangen habe. Also war Trompete und Blechbläser immer so ein Ding, was ich viel gehört habe, und Popmusik war echt nicht so stark vertreten. Nee. So, dann war es halt eher so der klassische Bereich, der da stärker so im Fokus stand. Ja,
da bist du so ganz automatisch reingewachsen.
Ja, ohne darüber nachzudenken. Ja. Also das war jetzt keine bewusste Entscheidung gegen irgendwas oder für irgendwas, sondern das war einfach da, und dann habe ich da halt weitergemacht, wo es was zu machen gab. Mhm.
Aber die Idee des Berufsmusikers, die kam ja wohl erst später. Zunächst hast du ja mal eine ganz solide Ausbildung gemacht, beziehungsweise sogar zwei, oder?
Ja, also ich habe Realschule gemacht und dann keine Lust auf Schule mehr gehabt. Mhm. Auch schon während der Realschule, glaube ich.
So was.
Und, und dann habe ich eine Mechanikerlehre gemacht, wie mein Vater und meine Großväter, dachte ich, das ist irgendwie, das ist,
ja. Was Böses ständig.
Ja, genau. Und mir hat auch der Werkstoff Metall tatsächlich, das hat mich interessiert, und ich hatte da großen Spaß dran und habe dann eben mit 16 die Ausbildung gemacht. Und dann währenddessen dachte ich schon, ja, Musik ist schon ein starkes Hobby, und ich wollte da ein bisschen mehr in die Richtung das vorantreiben. Und dann kam der Wunsch auf, Industriemechaniker hatte ich schon gelernt, sondern Instrumentenmacher zu lernen, also Metallblasinstrumentenbau, was ja immer noch mit Metall zu tun hat, so von der ersten Umdrehung, und dann aber eben mehr mit Musik, mit Instrumenten zu tun. Und dann habe ich mich da vorgestellt beim Instrumentenmacher, und tatsächlich konnte ich dann auch eine Ausbildung machen.
Zum Metallblasinstrumentenmacher.
Genau.
So heißt das korrekt.
Ja, das heißt einfach so.
Spannend. Das ist also ein deutsches Wortungetüm. Ja, genau. Aber ich finde es wahnsinnig interessant. Es klingt nicht nur interessant, man denkt ja erst, wenn man diesen Beruf liest, darüber nach. Also mir ging es tatsächlich so, da habe ich erst mal drüber nachgedacht und gesagt, okay, ja, wahrscheinlich kann das eigentlich gar nicht so richtig industriell gefertigt werden. So, das ist echt noch Handarbeit. Ist das auch heute noch so?
Ja, also da bei dem Betrieb der Musik RAF in Kalf war das, habe ich die Ausbildung gemacht, und das war wirklich der Meister und ich.
Mhm.
So zu ganz zweit. Zu zweit saßen wir in der Werkstatt, und es ist wirklich ganz traditionell, einfach von der Pike auf gelernt, wie das alles funktioniert handwerklich. Und natürlich gibt es heute große Firmen in Asien oder Amerika auch, die das teilweise maschinell oder maschinenunterstützt herstellen in großen Stückzahlen. Aber letztendlich, also es gibt schon echt noch einen großen Bereich, wo das immer noch handwerklich auf der ganzen Welt gemacht wird.
Dann gibt's, aber wenn du sagst, das sind so kleine Betriebe, nur 2-Mann-Betriebe, also da gibt es dann wahrscheinlich trotzdem gar nicht so viele von, oder? Nehme ich mal an.
Ja, also es gibt in Ulm einen, da gibt es in Günzburg einen.
Ach doch, also.
Okay. So, also es ist schon so, es ist jetzt nicht so, dass es 3 am Ort gibt. So.
Aber
es gibt schon so ein Netz, genau.
Du wohnst in der nachbarschaftlichen Nähe von einem Geigenbauer, haben wir vorher gehört.
Genau, im gleichen das ist Haus.
Auch
genau.
Spannend, ja.
Ja, fand
der
ich auch witzig.
Posaunist
ja.
wohnt beim Geigenbauer. Ist das auch so vergleichbar? Ist das auch so noch ein richtiger Handwerker?
Ja, absolut. Der Bernhard Gerstner ist ja auch ein Begriff in Ulm. Der baut auch wirklich selber Instrumente noch. Und das ist schon irgendwie ähnlich, so wie ich das auch erlebt hatte, nur eben anderer Werkstoff, andere Werkzeuge.
Ja, aber Holz, die Liebe zum Instrument.
Ein bisschen ein empfindlicheres Material wie so ein Messingrohr hat schon vielleicht auch was von einem Flaschner so ein bisschen.
Also, könntest du heute wieder in den Beruf jederzeit einsteigen oder ist das weg?
Naja, sagen wir so, ich könnte vielleicht eher in den Beruf einsteigen wie jetzt als Industriemechaniker. Das ist noch viel weiter weg und also mit den ganzen Maschinen, die es da inzwischen gibt, wäre das, glaube ich, nicht richtig möglich. Aber als Instrumentenmacher, sage ich mal, könnte ich mich schon wieder reinarbeiten.
Mhm. So, ja. Kannst du dir dann auch selber helfen, wenn dein Instrument irgendwie zickt?
Ja, da kann ich schon dann nicht alles machen, aber da ich war zum Beispiel mal in Indien auf einer Konzertreise und da ist meine Wasserklappe an der Tuba abgegangen. Dann sind wir da in irgendeine Schlosserei in Indien mit einem viel zu großen Gasbrenner habe ich dann die Wasserklappe wieder angelötet da standen dann so, weiß nicht, 50 Inder mit großen Augen, weil die wussten auch nicht, was
Henker treibt der da.
Genau, und die ist jetzt immer noch dran. Also das hat sowas ist dann schon ganz sinnvoll.
Okay, genau. Ja. Da hast du dir einfach selber geholfen.
Genau.
Okay. Du, und bevor wir uns jetzt hier vollends verquatschen, machen wir noch eine kleine Musikpause. Und da muss ich jetzt was aus dem Netz einspielen. Ich hoffe, das klappt. Ich habe nämlich was rausgesucht, was ganz über das ich dann in der nächsten Runde auch mit dir sprechen will. So, jetzt muss ich mal rüber hier und auf Play drücken. Ja, das war Blechlabor und wer kennt's nicht, Smoke on the Water, Deep Purple, schöne Bearbeitung. Die Plattform auf FreeFM rund um Menschen, die am Theater Ulm auf der Bühne stehen. Wir sind gerade im Gespräch mit Tobias Regel. Er ist Bassposaunist im Philharmonischen Orchester der Stadt Ulm und bisher haben wir über deine Ausbildung gesprochen. Er ist nämlich Metallblasinstrumentenmacher. Wahnsinnswort. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und damit mit der Musik sind wir auch schon gegangen. Du hast also deine beiden Ausbildungen gemacht und dann war es dir wohl doch zu wenig, die Dinge nur zu bauen. Du wolltest jetzt auch damit spielen und zwar professionell. Somit stand ein Studium an, das hat dich nach Trossingen gebracht. Hoffentlich ist das jetzt richtig.
Das ist absolut gut. Richtig.
Nun klingt Trossingen ja auch nicht gerade nach dem Nabel der Musikwelt, aber da denkt man ja eher an die großen Metropolen. Was gibt es denn in Trossingen, was es in Berlin, München oder Dresden nicht gibt?
Na, in erster Linie gab es da einen Studienplatz.
Also so einfach kann die Antwort sein.
Ja, genau. Also man spielt einfach, macht verschiedene Aufnahmeprüfungen an Hochschulen und da, wo es funktioniert, geht man hin oder wenn man sich's aussuchen kann, geht man vielleicht zu dem Lehrer, wo man möchte. Und in Trossingen hat es eigentlich beides gut zusammengepasst. Mhm. Die Abby Conant, die da Posaune zu der Zeit auch unterrichtet hat, war einfach eine gute Lehrerin für mich. Und die Hochschule ist zwar, oder sagen wir so, Trossingen ist als Ort zwar nicht der Nabel der Welt, aber die Hochschule an sich ist jetzt nicht so viel kleiner wie eine andere Musikhochschule. Mhm. Es gibt halt nur die Musikhochschule in Trossingen und sonst nicht so viel. Mhm. Aber die, ja, es kommt letztendlich auf den Hauptfachunterricht an, als im Musikstudium.
Und das hat dir wohl gut getan.
Relativ egal, wo der stattfindet.
Ja, genau. Wir reden natürlich immer gern über dein Instrument, die Posaune, aber hast du eigentlich auch noch andere Instrumente, die du beherrschst?
Naja, ich kann Tuba spielen, das spiele ich schon länger als Posaune tatsächlich. Und dann so Sondersachen wie Kontrabass-Posaune und Tenor-Posaune oder Euphonium. Das sind aber alles so Posaunenverwandte.
Darf ich fragen, was ein Euphonium ist?
Ein Euphonium ist eigentlich sozusagen ist so lang wie eine Posaune, ist aber gebaut wie eine Tuba. Also so eine Piccolo-Tuba könnte man auch sagen. Genau,
gibt's. Okay, was alles gibt.
Ja, genau. So ähnlich wie Tenorhorn oder Bariton ist eher ein Begriff, so die Richtung.
Du hast nach deinem Studium einen ausgiebigen Weg durch Deutschland hinter dich gebracht. Südwestdeutsche Philharmonie in Konstanz, schön. Pforzheim, Staatsoper Stuttgart, die Theater in Regensburg, Dresden, Augsburg und so weiter. Waren das selbstgewählte Wanderjahre?
Nein, das sind einfach Aushilfstätigkeiten, okay. Tatsächlich, wo man dann für einzelne Projekte, wenn da Not am Mann ist, genau,
bist du da eingesprungen
und dann da was mitspielt mal, genau.
Okay.
Also in Dresden an der Staatsoperette, da war ich ein ganzes Jahr tatsächlich nach dem Studium für einen Jahresvertrag und bin dann wieder zurück nochmal ein Jahr studieren und dann kam in Ulm das Stellenangebot, habe ich vorgespielt und dann hat es funktioniert und ja, dann geht man nach Ulm.
Ja, und ein bisschen in Ulm gelandet, genau, du magst den Süden halt dann irgendwie doch und ja. Und Fluss hast du auch gleich noch dazu bekommen, hast zu Hause in dem Neuenbürg mit den Ü-Pünktchen, gab es da auch einen Fluss?
Ja, da fließt die Enz durch.
Die Enz, also genau. Gut.
Also in Sichtentfernung Fluss. Sogar von meinem Elternhaus.
Also super, ja. Dann hast du jetzt hier einen Fluss mit dazu bekommen, bist wieder im Süden und hast noch einen Münster oben drauf bekommen, ja, und bist jetzt schon eine ganze Weile da. Wann bist du denn nach Ulm gekommen?
2005, okay. Ende 2005.
Ja. Ja. Da bist du schon fast in Ulm.
Ja, genau.
Nein.
Ich darf schon wählen hier auf jeden Fall.
Ja. Gut, schön. Meine andere Frage, du bist als Orchestermusiker angestellt, bist du sozusagen städtischer Mitarbeiter und kann man es auch bis zum Beamten schaffen, wenn man so Musiker ist?
Nee, also das ist so eine Mär, die so, sich so ein bisschen so, dass Musiker als so einen Beamtenstatus hätten. Ich weiß nicht, ob es das jemals gab, vielleicht war das mal so, ist aber definitiv nicht so.
Wahrscheinlich aus der wilhelminischen Zeit.
Ja, so. Ich denke auch, dass es eher solche Ursprünge hat. Wir sind städtische Angestellte, genau, aber wie alle Leute am Theater eigentlich, oder?
Ja. Genau. Okay. Ja. So wirklich das Sesshafte bist du aber dennoch nicht, ne? Denn neben deiner Aufgabe im Orchester in Ulm hast du noch eine zweite musikalische Heimat und von der haben wir vorher gehört, nämlich das Blechlabor. Das klingt ja irgendwie nach Forschung.
Genau, das ist auch die Idee gewesen, dem Namen sozusagen sowas mitzugeben. Also Blech, klar, Blechblasinstrumente und Labor arbeiten auch natürlich und forschen, weil wir da tatsächlich ja neue Sachen für uns entdecken wollen, neue Projekte machen, mit Sängern zusammenzuarbeiten, mit Regisseuren teilweise, mit Arrangeuren, Komponisten und einfach neue Formate entwickeln, neue Stücke für uns schreiben und nicht nur das, was es eh schon gibt, zu reproduzieren, sondern Neues zu erfinden.
So wie viele Leute seid ihr beim Blechlabor?
Wir sind da 11 Blechbläser und ein Schlagzeuger und ich.
Darf ein Schlagzeuger auch noch mitmachen?
Ein Schlagzeuger, die gehören schon ganz dicht zum Blech eigentlich dazu.
Ach so.
Ja, ist am Orchester aber auch so.
Ah ja, okay,
so gut. Eine Ecke, so,
genau. Die sitzen in der gleichen Ecke. Und dann mag man sich und dann kann man auch zusammen ein Blechlabor gründen.
Ja, okay. Und mit richtigem Rhythmus und gerade Drumset, es gibt einfach so eine spezielle Note, die total gut tut.
Mhm. Ja. Und wie oft spielt ihr so im Jahr?
Ach, das ist leider nicht so oft. Das ist so unterschiedlich, so 5-6 Mal vielleicht kommt es zu einem Projekt. Könnte gern mehr sein. Mhm. Also wenn jetzt jemand zuhört, der noch Interesse hat, kann sich gerne an mich wenden. Ja, es ist einfach ein organisatorisches Ding.
Ihr seid ja auch nicht alle hier jetzt aus der Ulmer Gegend, wenn ich das richtig auf dem Plan habe. Ihr seid so eine All-Star-Band im Prinzip.
Ja, das ist sehr freundschaftlich tatsächlich auch die Zusammenarbeit. Man kennt sich aus verschiedenen Formationen oder Projekten und kennt sich schon lange und dann sind die Leute verstreut über Süddeutschland, würde ich mal so sagen. Genau.
Und in diesem Labor bist du aber auch so ein bisschen der Taktgeber. Zumindest ist das der Homepage zu entnehmen. Du bist der Chef, der Dirigent, das Mädchen für alles.
Ja, ich habe es gegründet. Ich hatte die Idee und organisiere das Ganze, schreibe die meisten Arrangements. Leite dann tatsächlich auch die Proben. Jetzt nicht, weil ich mich so total als Dirigent sehe, der mit einem Klangkörper arbeiten will, sondern ich sehe mich eher als einer von den Bläsern auch, aber es ist einfach mit 11, 12 Leuten, wenn sozusagen jeder in der Probe seine Idee in die Runde gibt, dann bräuchte man noch viel mehr Probenzeit. Von daher ist es gut, wenn es einer ein bisschen in die Hand nimmt. Aber wenn jetzt jemand was dagegen hat, was ich da so vorhabe, dann also ist es jederzeit möglich, da zu intervenieren und also wir sind da eine Einheit. So, ich bin zwar derjenige, der vorne steht, aber es ist ein gemeinsames Projekt.
Wenn ihr jetzt so aus ganz Süddeutschland kommt, wie du gerade gesagt hast, da ist das ja wahrscheinlich auch immer ein bisschen ein großer Akt, Proben anzusetzen, oder? Bis man die da alle beieinander hat.
Dann muss man schon.
Dann hat der wieder da einen Auftritt und der hat da gerade das große Musical am Laufen.
Genau, und da gibt es da eine Dienstplanänderung und dort was. Und da muss man einfach sich nicht entmutigen lassen und immer weiter.
Das bedingt vielleicht auch ein bisschen die nicht so häufigen Auftritte, oder? Wahrscheinlich.
Ja, vielleicht hat es auch damit zu tun, ja. Es ist nicht so, dass wir jetzt quasi sagen, hier, wir haben jedes Wochenende Zeit, lass uns spielen.
Ja, super.
Sondern genau, es ist eher, man muss das wirklich lange planen und Da muss auch die Bezahlung in irgendeiner Form
natürlich,
funktionieren,
klar.
Tatsächlich, weil viele Freiberufler dabei sind und genau, so läuft das.
Ja, Tobias, wir bewegen uns langsam, aber sicher schon Richtung Ende der Stunde. Die geht immer schneller rum, als man denkt. Jetzt wollen wir doch mal einfach zusammen auf das schauen. Aber wir haben vorher schon von der Alexandra gehört, was bei ihr so noch ansteht, dass in der nächsten Spielzeit oder beziehungsweise in der zweiten Hälfte der Spielzeit. Wie sieht es bei dir aus? Was steht bei dir jetzt so auf dem Plan?
Im Theater jetzt?
Ja, oder im Theater. Generell? Ja, du kannst auch generell erzählen. So.
Also ganz aktuell sozusagen auch eine Blechbläserformation.
Ach, noch eine?
Ja, nicht.
Dir langt es noch nicht, ne?
Nein. Diesmal nicht Blechlabor, sondern die Blechbläser des Philharmonischen Orchesters. Mhm. Wir haben uns überlegt, das Kammerkonzert im Advent des jetzt folgenden Sonntag, 15.12., dass wir mit reiner Blechbläserbesetzung und auch mit Schlagwerk
mit Schlagwerk,
ja, genau, im Stadthaus ein Konzertprogramm erarbeiten und das steht gerade ganz oben auf meiner Agenda.
Mhm. Das ist jetzt demnächst, 15.12., ich habe den Flyer hier vor mir, 19.30 Uhr im Stadthaus.
Genau.
Ja, das ist auch doch, sind auch einige Leute. Ich sehe deinen Namen, du stehst da auf dem Flyer.
Genau. Auch einige Arrangements von mir sind zu hören,
was mich auch sehr freut. Okay, genau. Gut. Das ist so dein nächstes Projekt.
Und dann eben die laufenden Vorstellungen, Lacage
spielen. Mit ihr zusammen, sie oben, du unten. Ne?
Genau.
Und
Saint-Drian gehen jetzt die Proben gerade so in die Endphase, was glaube ich am 22. Ja. Dezember Premiere hat.
Und im nächsten Sommer durfte er ein bisschen durchatmen, keine Wilhelmsburg.
Stimmt, genau.
Genau.
Weil die Spielzeit natürlich für uns trotzdem auch den gleichen Umfang hat, aber die Wilhelmsburg ist schon immer noch so eine extra Herausforderung.
Das extra Tüpfchen oben drauf. Ja. Okay. Ja, die Kollegen von der nachfolgenden Sendung sind auch schon da. Von daher für mich das Zeichen, sich schon zu verabschieden. Alexandra, ich habe dich hier eingeladen. Wir werden uns wieder hören.
Ja, sehr gerne.
Tobias, wir werden uns sicher wieder irgendwo im musikalischen Bereich begegnen. Es war mir eine Freude, dass ihr da wart. Es war wie immer eine sehr unterhaltsame Stunde. Vielen Dank.
Danke auch.
Ja.
Das war die letzte Theaterplattform 2019. Unsere Gäste waren Alexandra Ostapenko und Tobias Regle. Schön, dass ihr da wart und weiterhin natürlich viel Erfolg euch. Die nächste und erste Theaterplattform im kommenden Jahr gibt es dann am 13. Januar hier zu hören. In diesem Sinne noch einen wunderschönen Tag, beziehungsweise abends draußen schon wieder dunkel. Ich habe die Ehre, am Mikrofon für FreeFM war Rainer Markus Walter. Tschüss.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.